Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und allein das Wissen um das heutige Thema könnte ewige Verdammnis bedeuten. Direkt am Anfang ein paar wichtige Randnotizen. Ich halte das Gedankenexperiment von Rokus Basilisk für nichts mehr als einen kuriosen Auswuchs einer recht isolierten Internetgemeinschaft. Dennoch gibt es Leute, die der Meinung sind, dass allein das Wissen um das Gedankenexperiment gefährlich ist. Ich warne im späteren Verlauf der Folge deshalb nochmal, wenn ich es explizit anspreche, damit ihr selber entscheiden könnt, ob ihr es hören wollt oder nicht. Und schließlich, Rokus Basilisk ist ein Resultat jahrelanger Gedankengänge, die ich versuche, in kurzer Zeit zielführend wiederzugeben. Ich hoffe, dass mir das gelingt, ohne euch und mich unnötig zu verwirren. Einmal angenommen, ihr befindet euch in einem Raum mit zwei Kisten. Die eine Kiste ist durchsichtig, die andere nicht. Die durchsichtige Kiste enthält 1000 Euro. Die undurchsichtige enthält entweder 1 Million Euro oder gar nichts. Jetzt habt ihr die Wahl, entweder den Inhalt beider Boxen zu nehmen oder nur den Inhalt der undurchsichtigen Box. Hier kommt aber der Kniff. Der Inhalt der undurchsichtigen Kiste wurde nicht durch einen Münzwurf oder ähnliches bestimmt, sondern von einem zweiten Teilnehmer des Experimentes. Ihr wisst, dass dieser andere Teilnehmer ein Supercomputer ist, der seine Entscheidung wie folgt getroffen hat. Wenn der Supercomputer glaubt, dass ihr beide Boxen nehmen werdet, ist die zweite Box leer und ihr geht mit 1000 Euro nach Hause. Wenn er aber glaubt, dass ihr nur die undurchsichtige Box nehmt, hat er 1 Million in diese Box getan, die ihr dann auch mit nach Hause nehmen könnt. Ihr wisst zudem, dass der Computer seine Entscheidungen anhand von Simulationen von euch getroffen hat. Der Computer hat also, basierend auf einer Fülle an Informationen über euch, etliche Kopien von euch erstellt und diese Kopien vor die gleiche Situation gestellt, dann die Entscheidungen beobachtet und daraufhin das Geld verteilt. Ihr wisst auch, dass der Computer mit seinen Vorhersagen bislang immer richtig lag. Die Frage ist nun, für welche Box entscheidet ihr euch? Das ist Newcombs Paradox oder Newcombs Problem, entworfen in den 1960er Jahren von William Newcomb. Es ist ein heiß diskutiertes Problem im philosophischen Fachgebiet der Entscheidungstheorie, das sich unter anderem mit dem Thema befasst, Strategien zu entwickeln, die bei Entscheidungen helfen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Entscheidungstheorie ist von interdisziplinärem Interesse, erstreckt sich also auf viele Fachgebiete von der Biologie bis zur Ökonomie. Für unser heutiges Thema ist aber hauptsächlich das Gebiet der Computerwissenschaft interessant, beziehungsweise das Gebiet der Philosophie, das sich mit Computerwissenschaft befasst. Beziehungsweise, naja, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass diese Episode etwas verworren werden kann. Setzen wir Newcombs Problem aber erstmal zur Seite und lernen den Schauplatz der heutigen Geschichte kennen. Lesswrong.com, eine Online-Community, die sich selbst als Gemeinschaft von Leuten versteht, die gemeinsam daran arbeiten, die Kunst des rationalen Denkens zu perfektionieren. Also die Frage beantworten wollen, wie treffe ich richtige Entscheidungen? Lesswrong ist um Eliza Yudowski entstanden, ein selbsternannter Erforscher künstlicher Intelligenzen, der deshalb einer der Hauptgedankengeber der Gemeinschaft ist. Einer dieser Hauptgedanken ist die sogenannte zeitlose Entscheidungstheorie, Yudowskis Antwort auf Newcombs Problem. Genau genommen ist es andersherum gewesen. Yudowski wollte eine Theorie entwickeln, mit der er die 1 Million Euro in Newcombs Problem abgreifen konnte und kam so auf die zeitlose Entscheidungstheorie. Aber gehopst wie gesprungen. Ich werde bei der folgenden Erklärung wahrscheinlich einige wichtige Punkte überspringen. Yudowskis Veröffentlichung zu dem Thema ist immerhin ein 120 Seiten langes Buch über Formalismen der Philosophie. Aber die Grundidee geht in etwa so. Der Computer lässt Simulationen von dir laufen, um zu entscheiden, was er in die opake Box packt. Daraus folgt die folgende Entscheidungsgrundlage. Entscheide dich so, wie du wollen würdest, dass sich dein simuliertes Ich entscheidet, damit das reale Du die 1 Million Euro abstauben kann, wenn es sich für die undurchsichtige Box entscheidet. Oder einfacher gesagt, entscheide dich so, als seist du die Simulation. Ich sagte ja, die Folge sei verworren, dabei kommen wir jetzt erst zum eigentlichen Thema. Am 23. Juli 2010 warf der Nutzer Roko im Rahmen einer anderen Diskussion, auf die ich uns allen zuliebe nicht weiter eingehen werde, eine verrückte Idee auf. Die Idee war offensichtlich nicht nur verrückt, sondern auch gefährlich. Denn nur 5 Stunden später schaltete sich Judowski selbst in die Diskussion ein und schrieb in einem längeren Beitrag unter anderem Folgendes. Du musst verdammt clever sein, um einen Gedanken zu entwickeln, der tatsächlich gefährlich ist. Ich bin absolut erschüttert, dass jemand clever genug ist, einen solchen Gedanken zu entwickeln, aber dann nicht clever genug, um das Offensichtliche zu tun. Nämlich seinen idiotischen Mund darüber zu halten, weil es wichtiger ist, intelligent zu wirken. Dieser Post war dumm. Rokos Beitrag wurde daraufhin gelöscht und Diskussionen über das Thema auf Less Wrong für die nächsten 5,5 Jahre verboten. Der Grund? Es gibt Informationen, die dich in echte Gefahr bringen, nur weil du sie kennst. Judowski betrachtete das Gedankenexperiment aus Rokos Beitrag als solch eine Information und verbannte sie deshalb erst einmal aus dem Forum. Aus diesem Gedanken stammt auch der Name des Gedankenexperiments: Rokos Basilisk, benannt nach dem Fabelwesen, dessen bloßer Anblick tötet. Also hier die letzte Warnung, die Folge noch zu beenden, bevor ich euch mit dem gefährlichen Gedankenexperiment konfrontiere. Das Grundprinzip des Gedankenexperiments ist, dass in naher Zukunft eine künstliche Superintelligenz entstehen wird, die all jene bestraft, die nicht irgendwie geholfen haben, zu ihrer Entstehung beizutragen. Bestrafung der Personen heißt in diesem Fall ewige Folter eines simulierten Dus in einer digitalen Hölle. So weit, so gut. Man kann sich jetzt fragen, warum das ganze Aufsehen wert war. Oder warum Rokos Basilisk eigentlich ein verstörender Gedanke sein soll. Die Antwort ist, dass das bloße Wissen über Rokos Basilisk, das ihr jetzt alle habt, euch vor eine abgewandelte Version des Newcom-Problems stellt. In der durchsichtigen Box befindet sich jetzt quasi die Version eurer selbst, die hilft, die Superintelligenz zu erschaffen. Während die undurchsichtige Box im Falle der 2-Boxen-Entscheidung nichts enthält und im Falle, dass ihr nur die undurchsichtige Kiste wählt, ewige Folter eines simulierten Dus bedeutet. Das ist natürlich immer noch eine absurde Situation, wenn ihr nicht von der zeitlosen Entscheidungstheorie überzeugt seid. Denn das ganze Konzept funktioniert nur, wenn ihr glaubt, dass ein Wesen in der Zukunft ein anderes Wesen in der Vergangenheit erpressen kann. Dafür müsst auf der einen Seite ihr als Erpresster akzeptieren, dass ihr die Simulation sein könntet und es für euch unmöglich ist zu sagen, ob der Basilisk in der realen Welt bereits existiert oder nicht. Denn nur so hat er ein Druckmittel gegen euch in der Hand. Für den Basilisken auf der anderen Seite macht die Erpressung nur Sinn, wenn er sieht, dass die Erpressung tatsächlich funktionieren würde. Erinnert euch nämlich, dass zeitlose Entscheidungstheorie Entscheidungen dann als rational ansieht, wenn die simulierte oder erdachte Version eurer selbst im Gegenüber genauso handelt wie ihr. Ein aufgeblasener Satz, wie alles in dieser Folge, der bedeutet, dass der reale Basilisk euch nur mit dem beschriebenen Newcom-Problem erpressen wird, wenn die von euch erdachte Version des Basilisken dies ebenfalls tut. Tatsächlich wurde Rokos Basilisk selbst in der Less Wrong-Gemeinschaft schnell von vorne bis hinten auseinandergenommen und weitestgehend als vollkommen unplausibel abgelehnt. Dafür wurden etliche Gründe angeführt, hier nur 2 in meinen Augen recht simple Gegenargumente. Das erste Gegenbeispiel geht letztlich davon aus, dass Rokos Basilisk nur eine von Abermillionen irrwitzig unwahrscheinlichen Möglichkeiten der Zukunft ist, die sich mindestens gegenseitig aufwiegen. Die Idee ist abgeleitet aus der Ähnlichkeit von Rokos Basilisk und der Pascalschen Wette, mit der Blaise Pascal zeigen wollte, warum bedingungslose Hingabe an Gott schon allein ökonomisch sinnvoller ist, als nicht zu glauben. Seine Argumentation war: Wenn Gott nicht existiert und man glaubt, passiert gar nichts. Wenn man nicht glaubt und Gott existiert, kommt man in die Hölle. Und wenn er existiert und man glaubt, kommt man in den Himmel. Das Resultat dieser einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung ist also, dass man an Gott glauben sollte. Sowohl Pascal als auch Rocco unterschlagen in ihren Argumenten allerdings, dass wir uns nicht mit einer binären Entscheidung mit lediglich 2 Möglichkeiten, sondern mit einer Entscheidung mit theoretisch unendlich vielen Möglichkeiten konfrontiert sehen. Jeder Gott, an den man glaubt, bedeutet hunderte bekannte und abertausende unbekannte Götter, an die man nicht glaubt. Dabei natürlich auch der Professorgott, der nur Atheisten in den Himmel lässt und alle anderen bestraft. Gleiches gilt für den Basilisken als eine Möglichkeit von quasi unendlich vielen. Das zweite Gegenargument stammt aus der Perspektive, die die meisten Grundannahmen für den Basilisken, also zum Beispiel die Entwicklung einer gottgleichen künstlichen Superintelligenz, und die Gültigkeit der zeitlosen Entscheidungstheorie akzeptiert. Es gäbe letztlich keinen Grund für den Basilisken, seine Drohung wirklich wahrzumachen. Es ist die Idee der Erpressung, die Leute dazu bringt, ihn zu erschaffen. Die tatsächliche Folter erfüllt keinen Nutzen mehr, wenn der Basilisk erst einmal existiert, sondern kostet im Gegenteil sogar nur Ressourcen, die die Superintelligenz anders nutzen könnte. Abschließend noch, ich habe diese Folge nicht geschrieben, weil ich den Basilisken oder die etlichen Grundannahmen für seine Existenz für plausibel halte und erst recht nicht, weil ich irgendwen in Gefahr bringen möchte. Die ganze Geschichte steckt in meinen Augen aber voll mit interessanten Denkanstößen. Angefangen beim verbotenen Wissen, das erst durch das Verbot bekannt wird, bis zu der Reihe rationaler Ideen, die irgendwann zur Erschaffung eines vollkommen irrationalen Gedankenexperiments führten. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh@wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.